Dies ist Gesicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen in unserer Sichtbar-Hörbar. Das ist die erste Folge im Sommersemester 2026 und ich wünsche natürlich daher auch allen Studierenden und KollegInnen einen fulminanten Einstieg in das Sommersemester. Mein Name ist Holger Fabi und ich moderiere diese heutige Folge KI-Kompetenz statt KI-Panik. Sinnvoll nutzen, kritisch prüfen, was Studierende und Lehrende wirklich brauchen. Die Leitidee dieser Folge ist, KI ist da, entscheidend ist, wie nutzen wir sie lernförderlich, transparent und auch fair im Studium. Bevor wir einsteigen, kurz zur Ausgangslage aus meiner eigenen Lehrperspektive. Rund um KI gibt es an der Uni Salzburg inzwischen einiges an Orientierung. Wir haben Leitfäden, wir haben Hinweise, Workshops und Infoformate. Gleichzeitig wirkt das Ganze im Alltag ein bisschen wie ein, ich sag mal, Baukasten, der über mehrere Stellen verteilt ist. Also man findet zum Beispiel einiges über das Qualitätsmanagement für die Lehre und aber auch manches über die Hochschuldidaktik, manches über News oder direkt als PDF. Und einiges steckt auch im internen Handbuch für Lehrende. Und genau hier, finde ich, sollte die Folge ansetzen. Wir wollen das nicht dramatisieren, sondern sortieren. Also, was sind zum Beispiel sinnvolle Spielregeln für das Nutzen einer KI im Studium? Sowohl bei der Vorbereitung und natürlich aus der Studierendenperspektive und auch aus der Perspektive der Universität heraus. Also wo hilft zum Beispiel die KI wirklich beim Lernen oder auch beim Arbeiten und wo wird es zum Beispiel dann heikel? Gerade bei schriftlichen Arbeiten oder Prüfungen ist das gerne mal der Fall. Dieser Podcast soll dazu beitragen, ein bisschen vielleicht zu Lösungen zu kommen, die für Studierende praktikabel sind und für Lehrende dann auch fair und umsetzbar bleiben. Dafür haben wir heute drei Perspektiven am Tisch, nämlich wir haben einen Studierenden, das ist der Fabian, der bringt die Studierendensicht ein und Günther Wageneder bringt die Uni- und Qualitätsmanagement-Perspektive hinein und ich moderiere das Ganze und bin in einer Doppelrolle, ich weiß nicht, ob das so gut ist, und spreche aus dem Lehralltag. Ich bitte euch einfach mal ganz kurz vorzustellen zu eurer Person und dann ein Wort zu sagen, das euch spontan einfällt, wenn ihr an KI im Studium denkt. Magst du anfangen, Günther?
Okay, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auf diesen spannenden Podcast. Mein Name, schon genannt worden, Günther Wageneder. Ich leite seit langer Zeit das Qualitätsmanagement an der Uni Salzburg, das sich nicht nur, aber auch um die Lehre an dieser Universität kümmert. Stichwort zu KI in Studium und Lehre ist vielleicht einfach mal Herausforderung.
Okay, ich frage gleich mal nach, aber erstmal bitte ich Fabian, sich vorzustellen. Fabian, wir kennen uns aus dem Studium, aus einer Lehrveranstaltung, kurzer Werbeblock, das war die Lehrveranstaltung Qualitative Sozialforschung, Doppelpunkt Videografie.
Genau, ja, also hallo, danke für die Einladung, ich bin eben der Fabian. Ich studiere Soziologie im Bachelor und habe heute einen Holger, dich kennengelernt in dieser Lehrveranstaltung und da haben wir auch Teile von KI verwendet. Deswegen bin ich jetzt auch irgendwie da. Ich würde sagen, KI im Studium, das Schlagwort wäre unausweichlich.
Günther, vielleicht erläuterst du kurz dein Stichwort, was du genannt hast, was dahinter steckt.
Okay. Ich will aber auch das Stichwort von Fabian aufgreifen. Dem stimme ich genauso zu. Unausweichlich und Herausforderung. Wir müssen einfach auf den verschiedensten Ebenen klären, wie wir mit der Nutzung von KI umgehen. Sei es einerseits und vor allem damit, dass Studierende KI-Werkzeuge nutzen für diverse Arbeiten, fürs Lernen. Und sei es andererseits, dass Lehrende KI-Werkzeuge wohl auch in ihre Lehre vielleicht nicht integrieren müssen, aber es wollen und dafür Ideen entwickeln müssen.
Okay, Fabian, unausweichlich.
Ja, ich würde sagen, wie du schon angesprochen hast, KI ist ein Zukunftsthema, das was in meiner Wahrnehmung in der nächsten Zeit, außer es gibt einen starken Schnitt vom Staat, nicht weggehen wird. So, das heißt, die Universität soll ja nicht nur ausbilden und bilden, sondern schon auch auf den Arbeitsalltag vorbereiten. Und da wäre doch eine Sensibilisierung, was KI kann, was sind die Schwachstellen, wie kann ich das einsetzen in meinen Forschungsalltag und dann natürlich auch mitnehmen in meinen beruflichen Alltag. Dementsprechend ist einfach ein Thema, das was nicht weggehen wird. Es ist unausweichlich, auch bei uns, bei den Arbeiten, weil es nimmt jeder her, auch wenn man es nicht sagt, es ist einfach so Stand der Dinge. Deswegen unausweichlich.
Günther, du atmest gerade ein und zögerst, was zu sagen.
Das wäre nur eine Reaktion auf ein kleines Detail deiner Aussage. Dieses nimmt jeder her. Mhm. Wir machen ja auch manche Befragungen. Eine Befragung ist die Studienabschlussbefragung, für die ich jetzt gerne Werbung machen möchte. Mhm. Jeder und jede, die ein Studium beendet, bekommt von uns einen Link zugesandt zu einem Fragebogen, mit dem man das Studium nochmal bewerten kann. Mhm. Und da drinnen gibt es seit 1,5 Jahren jetzt auch die Frage nach der KI-Verwendung im Studium. Und diesem Fragebogen nach sind es nicht alle, also nicht jeder, jede, sondern es gibt natürlich viele, die behaupten, KI im Studium verwendet zu haben. Gibt der Bandbreite von täglich bis alle paar Wochen mal. Und es gibt aber auch so, was sind 10-15%, die sagen, sie verwenden es nie. Und noch mehr so viele, die es nur sehr selten verwenden. Also laut Eigenauskunft am Ende des Studiums, nach Abschluss des Studiums, sind es eben nicht alle, sondern doch noch einige, die KI-Werkzeuge offenbar nicht verwendet haben.
Wenn ihr das seit 1,5 Jahren ungefähr abfragt, hat sich da was verändert von den Prozentwerten?
Ich habe gestern mal schnell in die aktuelle Befragung reingesehen. Die schaut eigentlich noch relativ ähnlich aus wie das Ergebnis des letzten Jahres. Vielleicht mit ein bisschen mehr Verschiebung in Richtung verwende es. Mhm. Ja. Aber es ist doch einigermaßen stabil.
Also ich benutze auch KI in der Lehre zur Vorbereitung. Ich benutze es auch in der Forschung, wenn ich forsche, für Inspiration zum Beispiel oder um Texte nochmal etwas zu schleifen oder ja, um mir Vorschläge auch zu machen zu einzelnen Lehreinheiten, die ich quasi vorgebe und zum Beispiel, indem ich nach aktuellen Themen frage, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe, so in der Art setze ich das ein. Genau, KI im Studium. Wir haben 3 Themenblöcke, also erstmal die Universität Salzburg, an der wir studieren und arbeiten, welche Regeln und Orientierung es an der Uni Salzburg gibt und wie klar diese auch auf die Praxis vielleicht ausgerichtet sind. Ein zweiter Punkt, den ich gerne noch mit euch besprechen möchte, wäre der externe Mehrwert. Also, was machen andere Hochschulen im Sinne so als Best Practice und was kann die Universität Salzburg daraus ableiten? Und der dritte Punkt bezieht sich dann auf Prüfungen und den Alltag. Also, gibt es Unsicherheiten? Wie schaut es mit Kennzeichnungen aus, wenn KI eingesetzt wird? Vielleicht auch zu Quellenqualität und Prüfungsdesigns. Das wäre so ein sehr pragmatischer Zugang dann. Fabian, du hast gesagt, du setzt KI im Studium ein. Wo begegnet dir KI im Studium konkreter? Also beim Lernen, beim Schreiben, beim Organisieren? Und wo ist die größte Unsicherheit?
Also ich würde sagen, mir hilft KI vor allem während des Semesters relativ viel. Also in der Soziologie ist es doch Stand der Dinge, dass man relativ viele Texte liest. Und mittels KI kann man so eine Art, wenn man jetzt nicht Zeit hat, dass man jeden Text immer liest, eine Art Textbegleitung machen, also Zusammenfassung und dann halt noch vielleicht eine Hervorhebung von spezifischen Absätzen, die man lesen soll, weil vielleicht habe ich jetzt nicht Zeit, dass ich 50 Seiten in diesem Pro-Seminar in der Woche lese, weil es einfach nicht geht, dann ist KI sehr hilfreich. Auch in der Prüfungsvorbereitung mache ich es gerne, weil ich gerne, also wenn ich lerne, so in einem Diskussionsformat sehr gut lerne und dann schreibe ich einfach mit der KI über ein Thema. Das ist aber auch immer so die Frage, also man muss schon das Thema vorweg vor dieser Diskussion sehr stark eingrenzen und vielleicht sogar Literatur liefern, dass man sagt, okay, bezieh dich bitte darauf. Genau, und die größte Unsicherheit, glaube ich, ist beim Schreiben. Also es ist, glaube ich, ganz normal, dass man sich Zusammenfassungen erstellen lässt, nochmal als Übersicht und dann sich Arbeit zu gliedern lässt und dann selbst zu schreiben. Aber wenn ich dann, sagen wir mal, einen Absatz oder ein Unterkapitel in einer Hausarbeit geschrieben habe, die ist dann der KI gebe, dass sich sprachlich aufpoliert, ist immer die Unsicherheit auf meiner Seite, naja, wie viel ist jetzt zu viel in dem Sinne, dass es ein Key-Detektor detektieren würde, dass es nicht erlaubt ist. Also was sind da die klaren Guidelines?
Genau. Ja. Also das ist auch bei mir eine Unsicherheit. KI-Detektoren, ja. Also funktionieren die wirklich oder ist das einfach nur, da kommt ein Prozentwert, der eher verunsichert? Günther, vielleicht direkt eben dazu.
Ja, ja. Also man muss da ganz klar zwischen Plagiat und KI unterscheiden. Also Plagiatsdetektoren funktionieren einigermaßen gut, würde ich meinen, weil die natürlich auf existierende Texte zurückgreifen und mit denen abgleichen, sofern sie digitalisiert vorliegen. Selbstverständlich ist auch da immer es nötig, dass dann nochmal ein Mensch draufschaut, was wirklich hinter einem bestimmten Prozentwert, der da rauskommt, aus der Plagiatsprüfung rauskommt. Bei KI ist es mit Sicherheit sehr viel schwieriger. Es gibt Werkzeuge, die behaupten, KI erkennen zu können in Texten, ob das mit KI verfasst wurde. Aber das ist sehr kritisch zu betrachten und braucht sicherlich noch viel, viel mehr den Blick des Prüfenden, als das beim Plagiat der Fall ist. Mhm. Also letztlich muss immer ein Mensch drüber schauen, ganz klar. Nur kann man sich beim Plagiat sicherlich stärker auf das Ergebnis verlassen als bei irgendeinem KI-Erkennungstool. Ja. Mhm. Also ich würde da sehr zur Vorsicht raten.
Fabian, du hast gerade deinen Zugang zur KI und zur Benutzung gesagt, hast aber auch Unsicherheiten benannt, die wir jetzt auch schon ein Stück weit aufgegriffen haben. Günther, sag mal, kommt diese Unsicherheit bei euch beim Qualitätsmanagement an, also als Regelfrage oder als Kommunikationsdidaktikfrage?
Die kommt an, aber weniger von den Studierenden her, außer vielleicht in diesem Fragebogen, den ich schon erwähnt habe. Aber sie kommen viel mehr an von den Lehrenden, mit denen wir wesentlich mehr reden. Und die sind verunsichert dahingehend, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wenn Studierende eben KI einsetzen. Und ich glaube, die große Frage, und die habe ich mir jetzt wieder auch gestellt, als du, Fabian, da gesprochen hast, die große Frage ist, wie stellen wir sicher, dass sich Studierende mit einem Thema, mit einem Text, mit einem Lernstoff weiterhin intensiv auseinandersetzen, weil es eben auch meiner eigenen Erfahrung nach natürlich ein Unterschied ist, ob ich einen Text zur Gänze lese, mich damit 1, 2, 3 Stunden am Nachmittag lang auseinandersetze oder ob ich mir in 5 Minuten eine Zusammenfassung anschaue. Natürlich hat die Zusammenfassung irgendwelche Kernpunkte enthalten, aber es geht ja nicht nur darum, jetzt Kernsätze eines Textes zu erfassen, sondern ich brauche ja die kognitive Auseinandersetzung. Ich muss mich wo reinbegeben, ich muss mich vertiefen in ein Thema. Und da bin ich persönlich skeptisch, dass das ausreicht, wenn man sich eben nur noch auf der Ebene mit Texten auseinandersetzt. Und da gibt es sicherlich bei den Lehrenden auch eine große Unsicherheit. Mhm. Auf der Ebene eben, also Sicherstellung der Auseinandersetzung des tieferen Lernens gegenüber einem oberflächlichen mit Zusammenfassungen Lernen.
Ja. Ich glaube, vor allem bei Texten ist sehr entscheidend, wie die Textstruktur ist. Also ich habe ein Seminar gehabt letztes Semester, Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Und wenn ich da die ersten 5 Texte mit KI gemacht hätte, hätte ich nichts verstanden, weil das einfach Dichttheorie, man muss sich reindenken, wie du sagst, ist. Aber wenn ich das einmal gemacht habe und das dann halbwegs zumindest in Grundzügen verstanden habe, dass ich dann die Anwendungen von der Systemtheorie, die was ich quasi auf diesen theoretischen Grundstock, in den ich mich schon mal rein gedacht habe, nur mehr exerzieren, weiß ich jetzt nicht, ob da so viel Mehrwert dann in der tiefen Auseinandersetzung ist. Natürlich ja, aber im Verhältnis zur Zeit Mehrwert, Frage.
Gut, wenn ich ad hoc nochmal darauf reagieren darf, ist ein Punkt, den ich auch im Kopf hatte und immer wieder habe, wenn ich schon mal gewisse Expertise habe in dem Bereich, dann mag sich zusammenfassen lassen, neuer Texte durchaus sinnvoll erscheinen, aber den Grundstock, den muss ich vermutlich anders legen als mir arbeiten, als eben nur über schnelle Zusammenfassungen.
Also ich nehme für mich jetzt so als erstes Takeaway, wie man so schön sagt, mit. Es geht um einen bewussten Umgang mit der KI und sich selbst zu fragen, warum studiere ich das nochmal? Was soll mir dieses Studium bringen? Und dann kann man, glaube ich, auch reflektierter damit umgehen. Aus meiner Sicht muss man diese Erfahrung als Studierender, glaube ich, ziemlich alleine finden. Und da ist die Frage, wir haben für Lehrende ein Stück weit Unterlagen zum Umgang mit KI. Wir haben 12 Gebote zum Beispiel, die dann auch detaillierter erläutert werden. Gibt es sowas, also ich habe es nämlich nicht gefunden, Günther, gibt es sowas auch für Studierende?
Wir haben für Studierende nichts in diese Richtung und ich stelle mir es schwierig vor, so das Studierende zu haben, weil wir eine Lehrfreiheit haben und es über die Lehrenden ansetzen muss. Wie es eben in den diversen Leitfäden, die es jetzt schon gibt, heißt, ist es so, dass Lehrende für ihre Lehrveranstaltungen, für die Arbeiten, die sie beauftragen, für die Leistungserbringung, für Betreuungen von Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten, einfach die Regeln festlegen müssen. Also es gibt wohl für verschiedene Ansätze je gute Gründe. Das muss im Kontext geklärt werden, das muss im Vorfeld geklärt werden, aber es muss geklärt werden, denke ich. Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, oder wir uns auch einig waren, dass die Verantwortung der Studierenden wächst, gleichzeitig gibt es mit Sicherheit Unsicherheit bei den Studierenden und da sind dann schon die Lehrenden oder wir als Institution in der Pflicht, gewisse Regeln vorzugeben, den Studierenden zu helfen, das auch zu lernen. Und jetzt schaue ich nochmal auf meine Befragung aus dem Bachelorstudium, wo wir darin die Frage haben, geben Lehrende den Regeln vor, wie das genutzt werden darf? Und da geht die Skala von alle Lehrenden bis kein Lehrender. Und das ist ziemlich in der Mitte drin. Das heißt, es gibt den Aussagen der Studierenden nach viele Lehrende, die nichts vorgeben. Oder dann ein paar Fragen weiter, ob Lehrende dabei unterstützen, wie KI verwendet werden kann. Das ist schon sehr weit bei kein Lehrender, keine Lehrende. Das heißt, da gibt es sicherlich Entwicklungspotenzial. Man muss den Lehrenden die Kompetenzen nahebringen, die dafür nötig sind, sodass die ihrerseits dann mit den Studierenden auch daran arbeiten können. Mhm.
Fabian, stell dir mal vor, es gäbe eine Pflichtlehrveranstaltung im Studium, zum Beispiel ja, so für das zweite Semester vielleicht vorgesehen oder so am Anfang des Bachelorstudiums, die man belegen muss, wo es um den Umgang mit KI geht, dass man überhaupt weiß, wie funktioniert eine KI, mit welchen Prompts kommt man gut klar, mit welchen Fragestellungen man herangeht und so weiter. Wäre das wünschenswert, Basis-Skills zu bekommen?
Ich glaube, das wäre schon lässig, also auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es dafür so eine eigene Lehrveranstaltung geben muss, weil es gibt in jedem, am Anfang des Studiums immer dieses Pro-Seminar, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliches Schreiben, wie ich das auch immer nennen mag, und das innerhalb von diesem Themenblock behandeln und halt das dann auch vielleicht konkret an einem Beispiel durchexerzieren, weil es halt doch oft vorkommt, dass man da Kapitel oder zumindest Teile einer Hausarbeit schreibt und dann vielleicht gleich schauen kann, okay, wo sind die Grenzen von KI, was sind die Möglichkeiten, wo hilft es mir nicht, was ist wünschenswert, auch natürlich, obwohl es bei jedem Lehrenden anders ist, aber im Prinzip und was nicht.
Wenn ich da wieder ad hoc darauf reagieren darf, es gibt jetzt ja einen Leitfaden des Senats zur Thematik, der irgendwie auf drei Ebenen ansetzt. Und die erste Ebene ist, KI als Lernergebnis in die Curricula aufzunehmen. Das heißt, da sind wir eh schon am Weg. Es gibt jetzt wohl mal eben diese Empfehlung des Senats an die Curricularkommissionen, sodass die eben jetzt auch auf kurzem Weg ihre Curricula ergänzen können, durch einen Anhang zum Curriculum zum Beispiel, damit das einfacher abgewickelt werden kann, wo eben dann auch die Auseinandersetzung mit KI-Werkzeugen zum Lerngegenstand wird. Wo ist nicht weiter definiert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es macht wohl Sinn, es einfach in die Einführungen reinzunehmen. Dort lernt man das Handwerkzeug und ich denke, es gehört einfach zum Handwerkzeug jetzt dazu. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich finde diesen Leitfaden des Senats jetzt wirklich eine gute Einrichtung. Das ist in Österreich, soweit ich es wahrnehme, noch ein Unikum. Also wir sind bislang, glaube ich, die einzigen, wo auf Senats, auf curricularer Ebene auf diese Thematik reagiert wurde.
Finde ich eine schöne Entwicklung. Also das ist mir quasi neu, finde ich gut, dass da was in Bewegung ist. Also das zeigt mir nämlich auch, dass die Universität da auch aktiv wird und quasi auch Rahmenbedingungen schaffen möchte, dass das Thema KI und der reflektierte Umgang damit eben ein wichtiges Thema ist.
Genau, und wenn man es vielleicht historisch angeht, ja, es gab als allererstes 2023, im Juni, schon erste Reaktion auf die Thematik mit den 12 Tipps, die ausgegeben wurden von der Arbeitsgruppe Hochschuldidaktik, wo ich mit beteiligt war. Das war vor allem jetzt mal eine Handreichung für einen proaktiven Umgang auf Lehrendenseite, wie man es proaktiv nutzen kann, mit Empfehlungen für die tatsächliche Unterrichtslehrvorbereitung, aber auch hinsichtlich, wie man mit Studierenden es gemeinsam nutzen kann, Dinge dieser Art. Und dann haben wir aber erst im September 25 vor Beginn dieses Studienjahres den Leitfaden ausgegeben zum KI-Einsatz in Abschlussarbeiten, in Prüfungen und anderen schriftlichen Arbeiten, wo der zentrale Satz ist, den ich jetzt schon vorher ein paar Mal gesagt habe, nämlich dass Lehrende in der Verantwortung sind, wo sich natürlich im Vorfeld die Frage gestellt hat, will man irgendwas reglementieren? Ich persönlich finde das sehr schwierig und eigentlich unmöglich, weil wenn wir universitätsweit sagen würden, KI-Einsatz ist ab diesem Level verboten, gäbe es mit Sicherheit Lehrende, die zu Recht sagen, aber ich will es mit meinen Studierenden proaktiv und kontrolliert auf einem höheren Level, auf einem anderen Level verwenden. Und umgekehrt zu sagen, wir machen KI bis zu diesem und jenem Level immer erlaubt, ohne Hinterfragung, würde in die andere Richtung mit Sicherheit zu Problemen führen, weil es halt spezifische Lehrveranstaltungen oder Prüfungssituationen geben wird, wo man wirklich Komplettes ausschließen möchte. Ja. Also man kann nicht nach oben reglementieren, man kann nicht nach unten reglementieren aus meiner Sicht, sondern es muss immer spezifisch auf die Lehr- oder Betreuungssituation hin geregelt werden. Die Kennzeichnungspflicht ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Nachvollziehbar, dass es hier Standpunkte gibt, die diese Kennzeichnungspflicht verlangen. Die Frage ist aber auch hier bezogen auf welche Art von Einsatz von KI, weil das wird natürlich sehr schnell unpraktikabel. Mhm. Wenn ich jetzt da sitze und an einem Absatz feile und vielleicht mal mir irgendwie alternative Formulierungen dessen, was ich selbst geschrieben habe, ausgeben lasse, muss ich das deklarieren? Mhm. Wie deklariere ich das? Ja. Diese Fußnote, dieser Absatz wurde einmal umformuliert, ich war nicht zufrieden. Ich habe ihn nochmal umformuliert, zuerst mit ChatGPT und dann mit DeepL oder so. Ist das deklarierungspflichtig? Vermutlich kann man das nicht praktikabel deklarieren und im Nachhinein ja auch nicht nachvollziehen. Insofern kann man das sicherlich nicht auf jeder Ebene machen. Wenn die Idee ist, ich schreibe eine Bachelorarbeit und schreibe da zur Methodenlehre in der Soziologie, um im Fach zu bleiben, und lasse mir irgendwie einen größeren Teil von einer KI ausgeben, weil es ein Standardtext ist, der ohnehin schon hunderte, tausende Male geschrieben wurde, dann könnte man schon vorstellen, dass man das irgendwie zitiert, eine Fußnote bekannt gibt, die folgenden drei Absätze wurden KI generiert, dies und jene Art. Aber das ist vielleicht auch dann eine Art von KI-Verwendung, die man eher dann schon ausschließen möchte im Rahmen einer Seminararbeit, einer Bachelorarbeit.
Fabian, aus Studierendensicht, kennst du dieses dreistufige Schema und wie verständlich und handlungsleitend wirkt das jetzt auf dich, dieses dreistufige Schema hier an der Universität Salzburg? Und wo bräuchte es dann, Günther hat es schon angesprochen, stärker, ich sag mal, operationalisierte Beispiele für konkrete Aufgabenformate?
Also in den Plus-Online-Beschreibungen von Lehrveranstaltungen ist schon immer wieder angegeben, KI ist erlaubt, KI ist in begrenztem Ausmaß erlaubt oder KI ist nicht erlaubt. So von denen her im Prinzip sagen wir die drei Kategorien etwas. Und dass KI, wenn es nicht näher definiert ist, als Standardleistung verboten ist, war mir so direkt auch nicht bewusst. Ich glaube, KI ist erlaubt und KI ist gänzlich ausgeschlossen, ist okay, ist verständlich soweit. Die Frage natürlich bei KI ist grundsätzlich erlaubt. In einer Lehrveranstaltung ist immer, wie ist die Prüfungsleistung? Weil wenn da drin steht, KI ist grundsätzlich erlaubt, dann könnte ich mir theoretisch eine Arbeit einfach schreiben lassen, die abgeben und sagen, hey.
Ja, die Spannweite ist nicht definiert.
Genau.
Ja.
Oder auch nicht, also könnte man schon, ja. Ich kann als Lehrender vielleicht auch auf dem Standpunkt stehen, genau das ist erlaubt, einfach eine ganze Arbeit schreiben zu lassen. Weil nur einfach sagen, schreiben wir eine Arbeit zum gegebenen Thema und die kommt dann fertig raus mit 10, 15, 20 Seiten, so wird sie nicht funktionieren. Oder vielleicht auch doch, aber ich glaube eher nicht, dass mit einem kurzen Prompt 20 Seiten Text rauskommt. Sondern ich werde mich dann halt irgendwie interaktiv mit dem KI-Werkzeug beschäftigen müssen. Ich sage jetzt nur, man könnte auf dem Standpunkt stehen, was ich jetzt schildere. Und ich könnte als Lehrende auch sagen, Studierende können das so angehen, können so eine Arbeit produzieren mit keinerlei Einschränkung, verwendet KI-Werkzeuge, wie ihr wollt. Aber am Ende müsst ihr euch trotzdem den Inhalt dieser Arbeit erarbeitet haben, müsst wissen, was da drin steht und müsst auch jeden einzelnen Satz, der da drinnen steht, vertreten können.
Ja.
Ihr müsst in der Lage sein zu überprüfen, ob das, was da drinnen steht, wahr ist, dass da nichts halluziniert ist, dass die Quellen stimmen. Und wenn ich euch zu den Quellen frage, müsst ihr die vielleicht auch kennen. So wäre es ja normalerweise, dass man die Quellen auch irgendwie kennen muss in so einer Arbeit. Und das wird dann auch in einem Prüfungsgespräch, in einem ausführlichen, in einer Diskussion vor der Seminargruppe, wie auch immer, überprüft.
Mhm.
Das ist ein radikaler Ansatz, den man vielleicht, also ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht an unserer Uni Lehrende gäbe, die das schon so probiert haben.
Ja.
Ich kenne sie tatsächlich nicht, würde mich interessieren. Mhm. Aufruf, sich zu melden für meine Szenariensammlung. Aber also, denkbar ist es, das so zu machen.
Das wäre, glaube ich, aber prinzipiell die Möglichkeit, das so anzunehmen, würde relativ viele Probleme von, ich weiß nicht, in welchem Rahmen etwas erlaubt ist, beräumen, weil prinzipiell ist alles erlaubt.
Mhm.
Und wie du schon gesagt hast, gerade welche Quellen von einer KI zitiert werden, das muss schon passen und da muss er wer drüber schauen, dass diese Sinneinheiten ergeben in der Quellenselektion. Ich meine, ich bin nicht der größte wissenschaftliche Arbeiter, ich bin in einem Bachelor in Soziologie. Ich habe davor Ethnologie gemacht, ein bisschen in Innsbruck, und da habe ich Arbeit geschrieben über Care-Krise aus feministisch-marxistischer Perspektive. So hat das Seminar geheißen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Alter, was zitieren jetzt? Dann habe ich ein bisschen mit der KI geredet und es ist um einen marxistischen Standpunkt gegangen. Und die haben halt die komplette Zeit nur Adam Smith zitiert. Und so freier Markt, volles Programm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also ich meine, das, was da drinnen steht, ist schon so das, was ich ungefähr schreiben muss, also möchte. Aber das geht doch von der Quellenauswahl nicht. Also,
die Perspektive passt nicht.
Genau, das passt ja gar nicht. Und ich glaube, da braucht schon ein Verständnis dann, und dann wäre wahrscheinlich auch dieser radikal offene Ansatz möglich und vielleicht auch in dem Sinn gar nicht weniger fordernd, als wie wenn ich jetzt so eine Arbeit schreiben würde. Ich muss mich so oder so mit den Quellen auseinandersetzen und dass eine KI einen Absatz so schreibt, wie ich mir den vorstelle, das ist ein Haufen Aufwand. Das ist gleich schnell, wie wenn ich ihn selber schreibe. Also
deckt sich mit meiner Erfahrung zum gewissen Grad.
Drum war das wahrscheinlich schon a way to go.
Mhm.
Wann halt Arbeit am Ende des Seminars als Prüfungsleistung ist, wenn wir eine Prüfung haben zum Beispiel, ein Essay haben, das was wir zu Hause oder vor Ort schreiben, da schaut es natürlich schon wieder anders aus.
Meines war es dieser Art, dass jedenfalls dann es noch einen mündlichen Prüfungsteil geben muss oder einen Verteidigungsteil.
Mhm.
Jedenfalls eine Überprüfung, aus der klar wird, ob Studierende das wirklich auch sich beschäftigt haben damit, das eben vertreten können. Aber eben nur schriftliche Arbeiten abgeben zu lassen, das wird in Zukunft immer schwieriger werden. Und wo ich jetzt komme ich zu einem ganz speziellen Punkt, wo ich auch Erfahrungswerte durchaus gerne sammeln würde, wie geht es mir dann als Lehrenden, wenn ich eine Arbeit bekomme, wo ich einfach merke, das wurde unerlaubterweise mit KI geschrieben oder auch erlaubterweise, und ich komme dann drauf, der Studierende kann einfach zu gar nichts Stellung beziehen, hat sich nicht damit beschäftigt, das einfach schreiben lassen ohne tiefere Auseinandersetzung, und ich denke mir, dass ich dann trotz einer perfekten Arbeit nicht genügend vergeben möchte. Das, glaube ich, ist schon auch so eine gewisse Herausforderung für den Lehrenden, trotz perfekter Arbeit nicht genügend zu vergeben.
Mhm.
Ja, aber das ist ja legitim. Also ich meine, das kann man ja vorher definieren. Also wenn ich in eine Lehrveranstaltung reingehe und dann sage ich, hey, ich will eine Pro-Seminararbeit zu, das ist so die Themenauswahl mit, sagen wir, zwischen 20 und 25.000 Zeichen, und danach gibt es ein Prüfungsgespräch von einer, sagen wir mal, Viertelstunde ungefähr, und beide Bereiche müssen positiv sein, und wenn einer der Bereiche negativ ist, dann ist automatisch das Seminar nicht bestanden. Also das war ja, das kann man ja machen.
Okay. Ja.
Also ist fair, wenn man es vorher so deklariert, dass das so abläuft. Ich meine, natürlich ist dann ein Mehraufwand, weil angenommen, vor allem im Sommersemester stellen wir das schwer vor, da müssen die Lehrenden entweder Vollgas korrigieren im Sommer, was in August aber nicht realistisch ist, ja. Oder man hat dann alle Gespräche auf einmal in der letzten Woche im September und dann zack, zack, und dann ist auch mega Stress für die Lehrende. Also das ist die Frage, wie man das dann am besten integriert. Oder gibt man die Arbeit in der Mitte des Semesters ab und es ist dafür nicht so ausführlich und hat am Ende dann eine mündliche Prüfung oder so. Ich weiß nicht, wie das quasi praktisch umsetzbar ist.
Tatsächliche Herausforderung.
Ja. Absolut, sehe ich auch so. Unser Fachbereich setzt sich ja aus Soziologie und Sozialgeografie zusammen. Wir haben unterschiedliche Anforderungen bei der Bachelorarbeit. In der Soziologie ist tatsächlich so ein Gespräch, eine Präsentation zum Thema Teil der Bachelorarbeit. In der Geografie haben wir das nicht. Und ich denke, das nehme ich jetzt einfach auch mal direkt mit, wir in der Geografie sollten zusehen, dass wir eben auch eine Möglichkeit haben, die Wissenskompetenz zum Thema auch mündlich zu überprüfen, dass eben auch so etwas eingebettet wird. Ja, dann braucht es mehr ECTS und dann geht es um den Curriculum-Umbau und der ist ja manchmal schwierig, weil es ja auch ein Summenspiel ist. Da müssten woanders ECTS verschwinden und dann packt man eben im Prinzip das ganze Curriculum nochmal an. Also das ist einfach nur laut gedacht, ja, dass es oft noch nicht so einfach ist, das dann auch umzusetzen, zeitnah.
Aber das wäre eh dann der zweite und dritte Teil der Senatsempfehlung, die Prüfungsordnung einerseits für Lehrveranstaltungen, andererseits für Abschlussarbeiten anzupassen. Mhm. Und auch das kann jetzt zumindest auf kurzem Weg erfolgen, eben durch einen Anhang, sodass man nicht das ganze Curriculum neu verlautbaren muss.
Okay. So, jetzt haben wir uns so über den Alltag in Salzburg ein bisschen unterhalten. Jetzt schaue ich mal oder werfe einen Blick ein bisschen über die Grenzen der Universität Salzburg hinaus. Ich habe mir Unterlagen angeschaut zum Thema KI und Lehre und Studium von anderen Universitäten in Österreich und auch in Deutschland. Und wenn ich die Unterlagen einfach mal so summiere, Policy allein reicht nicht. Einige Hochschulen ergänzen Regeln durch, sie nennen das dann Student-Facing, Kompetenzmaterial, also Leitlinien oder Guides, die Studierende beim Entscheiden unterstützen. Also ein Beispiel, ein Studierenden-Guide, ich kann auch sagen, das ist Uni Hamburg, der arbeitet eben sehr stark mit Szenarien. Also zum Beispiel KI als Ghostwriter, Fragezeichen, versus KI als Feedbackgeber und macht typische Fehler sichtbar in diesen Szenarien, was also erfundene Literatur bedeutet oder überzeugend klingende, aber durchaus falsche Aussagen. Das ist weniger darf ich und mehr ein, wie arbeite ich reflektiert. Fabian, wäre so ein KI-Guide mit echten Szenarien etwas, das du nutzen würdest? Und was müsste drinstehen, damit es nicht nur ein Nice-to-have ist?
Also ich glaube, ich würde ihn mir sicher durchlesen. Wahrscheinlich vielleicht so in die Richtung wie Zitierrichtlinien, so dass man eigentlich zitiert über Zotero, aber man hat halt doch dann noch ein Paper oder Zitierrichtlinien, welche eine Richtlinie auch immer, wo man dann reinschaut, ob das eh halbwegs passt oder wo man unsicher ist, also wo man eher bei Unsicherheiten zurückgreift und ich glaube, das wird dann auch so sein. Also wenn wir davon ausgehen, dass man mal mit diesen Szenarien in einem wissenschaftlichen Arbeiten, Seminar am Anfang des Studiums, das erlernt, dass ich dann einfach nur habe zum Nachschauen im Verlaufe des Studiums. Und was ganz wichtig wäre, ist, dass vielleicht nicht, ähnlich wie Zitierrichtlinien, dass nicht nur vage Beschreibungen, wie etwas gemacht werden sollte, zum Beispiel als Ghostwriter versus als Feedbackgeber, sondern quasi ein konkreter, veranschaulichter Fall da ist. Dass man dann gleich sieht, okay, wie funktioniert zum Beispiel das Prompten jetzt wirklich, was scheint gut zu funktionieren, was nicht. Und was mir jetzt spontan eingefallen ist, was halt auch immer die Frage ist, jede KI, wenn ich mich angemeldet habe als Benutzer, ist meine KI. Mhm. Das heißt, nur weil ich dieselben Prompts eingebe wie du, heißt sie nicht, dass sie gleich darauf reagiert. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich auch immer die Frage, welche Arten von KI sind dann von der Universität empfohlen. Mhm. Zum Beispiel jetzt habe ich Perplexity, wo Quellen eigentlich angegeben werden oder wo ich Literatur geben kann und wirklich sagen kann, hey, nur diese Literatur verwenden, versus eine generative KI zum Beispiel wie ChatGPT, wo es jetzt schon wieder schwer ist, wie ich die Prompts einsetze und wo sicher bei verschiedenen Leuten komplett unterschiedliche Ergebnisse rauskommen würden, basierend auf dem, was die KI ahnt, was sie kennen muss. Und das ist die Frage, wie man mit denen zum Beispiel umgeht in einem Guide. Aber für das bin ich zu wenig im Thema.
Ja, okay. Und Günther, aus deiner Perspektive heraus, wer sollte so etwas wie einen Studierenden-Guide gestalten, falls du das für sinnvoll erachtest oder die Gruppe, mit der du zusammenarbeitest zum Thema KI und Lehre? Sollte das zentral von der Universität ein Rahmen vorgegeben sein mit Tipps zum Umgang oder eher die Fächer Und klar, da kommen verschiedenste Versionen raus. Was ist jetzt gut für einen, ja, dass man so ein Baukastensystem hat? Vielleicht ein paar Worte dazu.
Also tatsächlich ist es so, dass wir eher an den Lehrenden ansetzen. Mhm. Aber ich höre die Frage, Guides für Studierende. Die Frage war, wer das erarbeiten mhm. sollte. Schön wäre es, wenn wir das zentral machen könnten, wenn wir das hätten. Mhm. Das wären dann halt die typischen Akteure, die das jetzt auch machen. Also mich eingeschlossen, ja. Kolleginnen und Kollegen von ZFL, mhm. Vizerektorat Lehre, mhm. unsere neue Arbeitsgruppe Qualität der Lehre Hochschuldidaktik, die es seit kurzem wieder gibt. Ich kann das demnächst einbringen. Mhm. Nächste Woche trifft sich diese Arbeitsgruppe, werde das mitnehmen. Aber das wäre noch ein weiter Weg hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt in absehbarer Zeit realisierbar ist und ob wir damit nicht etwas zu spät schon dran sind.
Ja.
Wenn es solche Guidelines von anderen Unis gibt, ob man nicht dann einfach darauf verweist, ja. Wäre die Überlegung. Ansonsten ist es natürlich den Fächern unbenommen, mhm. den Fachbereichen eigenes zu erstellen.
Wir haben auch schon darüber geredet, wie KI zum Beispiel bei Seminararbeiten eingesetzt wird, aber Prüfungen, jetzt einfach mal dieses Schlagwort nochmal hineinwerfen. Und auch wenn ich mir hier die unterschiedlichen Materialien unterschiedlicher Universitäten anschaue, dann sieht das wie eine Gabelung für mich aus. Also Kontrolle oder Integration. Wir haben das eh schon angesprochen, dass im Rahmen des, ja, zum Beispiel der Lehrveranstaltungsbeschreibung dieser Rahmen aufgespannt werden sollte, inwiefern KI genutzt werden kann oder soll und in welchen nicht. Und es gibt ja auch Prüfungen, Klausuren, die tatsächlich auch online geschrieben werden. Das wäre so etwas, wie kann ich das überhaupt kontrollieren? Oder sage ich, okay, ich arbeite mit offenen Fragen oder eben nicht?
Mir platzt es das schon sehr ja. in Einspruch heraus.
Ja, ja.
Online-Klausuren sollten der Vergangenheit angehören. Ja, ja. Die gab es in den Lockdown-Zeiten, da war das nötig, mhm. da gab es die entsprechenden Ausnahmeregelungen.
Ja.
Aber sollten oder dürfen eigentlich nicht mehr stattfinden. Mhm. Es gibt computerbasierte Klausuren, aber die ja. finden vor Ort statt. Man kann also in einen Computerraum gehen oder mhm. auch mit selbst mitgebrachten Geräten computerbasiert prüfen. Das ist möglich, aber vor Ort.
Also ich maximal bei einer STEOP-Einführung, wo es um Multiple Choice und um gar nichts anderes geht, weil einfach viele Studierende sind. Also bei einer Prüfung, wenn ich jetzt eine Lehrveranstaltungsprüfung hernehme, Vorlesung, da muss ich ja eh schon nichts Neues, nicht recherchieren. Also ich kriege einen kompletten Prüfungsstoff da in der Vorlesung und ich muss das Wichtigste daraus ziehen und dann vielleicht in der Lage sein, mir selber etwas zu überlegen und das zu verschriftlichen und zu schreiben. Und ich glaube, das ist halt vor allem in unserem Fachgebiet, in der Sozialgeografie und in der Soziologie, wo es halt schon eher komplexere Fragestellungen sind, das Beste zu prüfen, einfach mit offenen Fragen vor Ort, Pen and Paper. Du schreibst jetzt, keine Ahnung, 90 Minuten, mhm. was auch immer, zwei mhm. Essays, zack, ich danke dir, passt.
Mhm. Nur der Aufwand für die Lehrenden, das zu kontrollieren, nicht unwesentlich, ne?
Das muss ja alles individuell im Prinzip beurteilt werden.
Da könnten natürlich dann Lehrende auf die Idee kommen, das mit KI beurteilen, ne? Weil,
ja, ja, ja.
Ich glaube, ließe sich sehr gut automatisieren, technisch,
ja.
aber ist auf der regulatorischen Ebene jedenfalls nicht erlaubt.
Ja.
Also es braucht bei Beurteilungen jedenfalls immer das menschliche Urteil.
Genau, da kommt das Juristische dazu.
Genau.
Die Maschine darf nicht beurteilen. Ja.
Das müssen wir ganz klar sagen, mhm. dass das eben nicht erlaubt ist. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu wissen natürlich auch. Mhm.
Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wenn man so sich umsieht, dann sieht man, dass doch sehr viel auch gearbeitet wird an der Frage, wie können wir es proaktiv in die Lehre integrieren.
Mhm.
Und das ist das, was ich aktuell spannender finde, wo ich seit einiger Zeit an einer Sammlung von Szenarien arbeite, mhm. wo unsere Lehrpreisträgerinnen der letzten Runde mhm. auch drinnen vertreten sein werden, die ja auch gute Ansätze hatten, mhm. das so zu tun, wo ich froh bin über weitere Beispiele. Sie hat jetzt so circa 10 Beispiele, mhm. Dass ich noch weiter ausbauen möchte, um das dann auch uniweit zur Verfügung zu stellen, wo man an den Beispielen der anderen lernen kann. Eine andere Gelegenheit, das zu tun, ist der allmontägliche Lehrenden-Schaffix, den es gibt.
Mhm.
Wird jeden Montag in der Früh ausgeschickt an alle Lehrenden. Es gibt seit mittlerweile circa 3 Jahren
mhm.
gibt es dieses Treffen für alle Interessierten zu bestimmten Lehrenden-Themen, heißt eben Lehrenden-Suffix, und der wird sich im kommenden Semester auch schwerpunktmäßig nochmal dem Thema KI-Einsatz in der Lehre widmen, wo es auch darum gehen wird. Und darüber hinaus wäre schön, wenn wir noch mehr so Schwerpunktprojekte machen könnten, wo es vielleicht auch Interaktion gibt zwischen Lehrenden und Expertinnen. Das kann ja auch in Special Interest Groups am Fachbereichen passieren. Ich weiß, dass es das gibt. Und zumindest von zwei Fällen weiß ich in der Psychologie und ich glaube in der Altertumswissenschaften, wenn ich richtig jetzt bin, oder es war es Kunstgeschichte, irgendwo in der Ecke, gibt es einfach eine Gruppe von Lehrenden, das gibt es sicherlich öfter, wir wissen es nicht, die sich zusammensetzen und einfach sich überlegen, wie könnte man das integrieren, wie gehen wir damit um. Da haben wir sicherlich noch viel Potenzial. Das sehe ich als sehr große Analogie zu vor mittlerweile 25 Jahren, wo das Thema E-Learning so stark da war, die Mediennutzung, die Lernplattformnutzung, wo auch viel experimentiert wurde, wo Szenarien gemeinsam mit Lehrenden entwickelt wurden. Das sieht man jetzt auch im ganzen deutschsprachigen Raum wieder, kann man viel nachlesen, wo einfach dort und dort dann mit Lehrenden gemeinsam Pilotprojekte entwickelt werden.
Studierende bei solchen Prozessen, wäre es nicht sinnvoll, die auch einzubinden? Um quasi tatsächlich auch mal die Perspektive von Studierenden nicht nur zu ahnen vielleicht, wie der Umgang da ist, sondern, oder was fehlt, in Anführungszeichen, wäre es ja nicht hilfreich, auch Studierende einzubetten in solche Prozesse? Ich meine, sie sind auch Experten, weil sie eben studieren und das KI auch nutzen, mehr oder weniger? Fragezeichen.
Grundsätzlich selbstverständlich. Mhm. Unser Ansatz ist doch eher, die sind über die Lehrenden beteiligt, also sind die Lehrenden der Hebel zu den Studierenden oder das Bindeglied zu den Studierenden. Aber selbstverständlich, also zum Beispiel in der Arbeitsgruppe, die ich vorher genannt habe, sind auch Studierende dabei und selbstverständlich nicht ausgeschlossen, ganz klar.
Okay, gut zu wissen, dass sich da auch schon die Kräfte bündeln, um in Richtung KI weiterzudenken. KI funktioniert auf der technischen Seite natürlich nach klaren Regeln intern und
Da ist ein wichtiger Punkt, weil vorher auch Werkzeuge natürlich erwähnt worden, ChatGPT ist irgendwie so der Uhu der KI, also alle KIs werden mal gern darunter subsumiert, Perplexity war genannt, andere mehr. Grundsätzlich ist es so, dass wir an der Universität zwei Tools haben, letztlich. Also es gibt einerseits den Co-Piloten, den wir alle auf unseren Rechnern haben und auch die Studierenden, glaube ich, in ihrem Account haben. Und das andere ist dieses Werkzeug Academic AI, das vom Hochschulverbund oder vom Universitätenverbund in Österreich bereitgestellt wird, das wir auch nutzen dürfen, bisher auf Ebene Lehrende, Mitarbeitende. Aber ich glaube, ich darf das in dem Rahmen jetzt auch schon erwähnen, demnächst dann auch für Studierende. Ja. Zumindest dieser Art, dass Lehrende das dann irgendwie wissen und in ihrer Lehre gemeinsam mit Studierenden nutzen können. Das wird kommen, weil ganz klar ist, Studierende nutzen, was sie nutzen, aber Lehrende dürfen auf keinen Fall es für eine Leistungserbringung erforderlich machen, dass Studierende sich bei irgendeinem externen Dienst einen Account anlegen müssen, vielleicht sogar dafür bezahlen müssen, dafür vielleicht irgendwelche personenbezogenen Daten hochladen müssen. Also das ist alles auszuschließen. Und wenn Lehrende jetzt wirklich aktiv in ihrer Lehre ein Werkzeug verwenden wollen, dann ist das eben in Zukunft das Academic AI. Das ist ein geschützter Rahmen. Da sind die Datenschutzerfordernisse erstens klar geregelt und gesichert. Und zweitens gibt es keine Notwendigkeit, sich extern irgendwo einen Account anlegen zu müssen.
Ja. Finde ich total super, dass das geöffnet wird, weil das eben auch einen klaren Rahmen vorgibt. Ja, danke für diesen Hinweis. Finde ich sehr gut, dass du es auch schon hier quasi ankündigst und in der Hoffnung, dass viele den Podcast hören. Es gibt also Veränderungen, dass eben auch ein geschützter Rahmen da ist, um KI zu benutzen, auszuprobieren und so weiter. Fabian, du hast, als ich dich gefragt habe, ob du bei diesem Podcast dabei sein möchtest, mir geschrieben, dass dir zwei Themen unter den Nägeln brennen. Du hast davon auch schon etwas erwähnt, nämlich das Thema Quellen und Erfinden und darf ich das? Das Thema Quellen, das könnten wir vielleicht mal ein bisschen schärfer stellen. Wenn KI Literatur erfindet, was ist aus der Uni-Sicht ein zentraler Ansatz dazu?
Es ist ein schöner Indikator für Lehrende, um schnell zu erkennen, ob Studierende sich damit beschäftigt haben oder unerlaubterweise vielleicht KI verwendet haben oder eben nicht. Also sobald eine erfundene Quelle drinnen ist, ja. Und ich habe schon gehört, dass Lehrende gerade dann hier ansetzen und sich mal die Quellen einfach anschauen, ja. Die sie ja großteils kennen in ihrem Bereich, oder halt dann die mal schnell überprüfen, ob denn diese Quellen tatsächlich existieren, und wenn da erfundene Quellen erkannt werden, na, dann ist das ein guter Indikator, dass hier was nicht passt.
Ja.
Selbst wenn es erlaubt wäre,
ja.
Wenn man jetzt wirklich zu diesem Szenario zurückgeht, wo kompletter KI-Einsatz erlaubt ist, wenn dann hier eine erfundene Quelle drinsteht, dann ist völlig klar, dass sich die Studierende, die das so erstellt hat, nicht damit genügend gut beschäftigt hat.
Also das wäre ein verlässlicher Indikator im Prinzip, ja.
Also schade, dass die erfundenen Quellen weniger werden.
Ja. Fabian, du
setzt
gerade an.
Also ja, prinzipiell ja. Also wenn man erfundene Quelle in einer Arbeit abgibt, dann ist das also bodenlos. Also dass das gleich darauf hingewiesen wird, ja, selber schuld, du bist ja selber schuld, du musst das ja schon anschauen. Was aber die große Frage ist und was auch so unglaublich mühsam ist, und vielleicht ist das dann bei Academic AI anders, es wäre gut, wenn die KI Academic AI einfach sagen würde, die Quelle, die du suchst, existiert nicht, bitte schau dir was Ähnliches an. Mhm. Zum Beispiel, ich habe Arbeit über Foucault geschrieben einmal und habe gefragt, hey, gibt es ein Zitat von Foucault über Pouvoir, also über Macht, also wo er beschreibt, was Macht ist. Und ChatGPT sagt, ja, passt. Und dann hat man die Ordnung des Diskurses gegeben und die Seite, und ich habe das Buch vor mir gehabt, halt da reingeschaut, und nein, natürlich hat es das nicht gegeben. Okay, ja. Dann habe ich gesagt, ja, ChatGPT, mein Guter, was ist jetzt da los? Dann schau da mal rein.
Mhm.
Subjekt der Macht. Dann bin ich da hingegangen, also habe mir diese Schriften im Verband ausgeliehen extra und das dann gesucht. Das hat dann eh hingehauen. Aber wieso sagt er nicht einfach gleich, nein, es gibt kein direktes Zitat. In diesem Kontext würdest du es finden, und ich kann keine Auskunft dazu geben, dann muss ich mir sowieso selber anschauen. Aber es ist ja mega unnötig, wenn man dann eine Quelle rauskopiert und dann gebe in die Bibliothek, sucht man das Buch, das man nachschlagt, und dann kommt man drauf, gibt es gar nicht, diese mega Zeitverschwendung.
Mit der Grundfunktionsweise dieser Sprachmaschinen, jetzt nenne ich es so, zusammen, dass die im Grunde eben nur mit Durchschnittswerten arbeiten. Es ist ja keine echte, wir nennen sie alle, und es ist einfach breit akzeptiert, es künstliche Intelligenz zu nennen, aber es sind ja im Grunde statistisch agierende Sprachmaschinen, und dieses Wissen, dass es diese Quelle gar nicht gibt, die ist eben so nicht präsent in diesem Ding, sondern es wird einfach eine Antwort generiert, die auf letztlich riesigen Wahrscheinlichkeitsmodellen basiert.
Ja, aber das war es dann eigentlich zusammengefasst wieder, was wir schon vorher gesagt haben, eigentlich zusammengefasst eigentlich von der kompletten Unterhaltung. Ja, ich kann schon KI hernehmen, ich muss mich nur halt dann selber auch mit den Quellen beschäftigen, weil entweder stimmt es und es passt, oder es ist halt erfunden und ich stecke halt durch.
Genau, das ist wieder dann diese Eigenverantwortung der Studierenden, die dann sehr viel stärker steigt.
Schöner Punkt eigentlich.
Ich habe mir gedacht, das könnte eigentlich fast das Schlusswort sein.
Ja, genau, sehr gut. Also ich persönlich nehme drei Sachen mit. Also Regeln gehören in Aufgabenstellungen hinein, sonst bleibt Unsicherheit. Also inwiefern zum Beispiel über Plus Online das dort hineinzuschreiben zu den Rahmenbedingungen, wie KI genutzt werden kann oder eben nicht. Das zweite, die Achillesferse, da haben wir gerade drüber geredet, die Quellen, ja, dieses Eigenverantwortliche, was du angesprochen hast, das finde ich total wichtig, dass das hier auch zur Sprache gekommen ist. Und das Prüfungsdesign ist auch wichtig, ja, da eben auch klare Regeln vorzugeben. Also Regeln, die eben tatsächlich pro Lehrveranstaltung auch anders sein können, weil einfach auch anders gearbeitet wird in Lehrveranstaltungen zum Beispiel. Fabian, was würdest du Lehrenden im Umgang mit KI empfehlen?
Naja, Karten am Tisch. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt?
Ja.
Und dann wahrscheinlich die Prüfungssituation so zum Anpassen, dass man auch, wenn es erlaubt ist, was ich tendenziell aus meinem Standpunkt jetzt persönlich schon eher befürworte, weil es immer zukunftsoptimistisch ist, was nicht weggeht, dass man also so einen quasi versteckten Skill lernt, dass man halt Prüfungssituationen so anpasst, dass man halt dann trotzdem auch noch zu einem Ergebnis kommt, dass auch der akademische Grad jetzt nicht geschenkt wird.
Die abschließende Frage, Was ist aus eurer Perspektive hier nicht besprochen worden? Was liegt euch noch am Herzen? Was ist euch wichtig? Einen Schlusssatz vielleicht noch hier hineinzugeben.
Also im Grunde, denke ich, haben wir so ziemlich alle Themen gestriffen. Was wir vielleicht zu wenig besprochen haben, war das Thema der Kompetenz der Lehrenden, wo ich jedenfalls feststelle, großes Interesse, sich mit den Werkzeugen intensiver zu beschäftigen, die Werkzeuge und ihr Können, das, was damit möglich ist, stärker noch zu erfassen, damit vertraut zu sein. Das andere ist der Datenschutz oder allgemein rechtliche Kompetenz der Lehrenden. Und dann eine didaktische Kompetenz, die ich zweigeteilt sehe. Einerseits die Kompetenz, die Werkzeuge aktiv in die Lehre einzubringen und andererseits die Kompetenz, damit umzugehen, wenn Studierende sich ihrerseits KI verwenden, erlaubt, nicht erlaubt, also dem zu entgegnen. Das sind zwei verschiedene Aspekte der didaktischen Kompetenz.
Ja, total wichtig und eine Bereicherung für die Lehrenden, die diesen Podcast hören. Danke dafür. Fabian, was fehlt dir vielleicht oder liegt dir noch am Herzen?
Ich glaube, es ist eigentlich größtenteils alles gesagt worden, was wirklich nur wichtig ist, einfach KI verwenden und nachdenken, wie ich es verwende.
Ja.
Und fertig.
Okay, danke euch beiden, dass ihr heute in das Podcast-Studio gekommen seid. Wir werden voraussichtlich auch zu dem Thema Forschen und KI einen Podcast machen. Ich habe mit KollegInnen darüber geredet und auch da gibt es tatsächlich Unsicherheiten, wie KI da eingebettet werden kann und darf. Und da sind sicherlich auch die Leitlinien, die auf Regierungsebene ausgearbeitet werden oder in Arbeitsgruppen, wichtig, die mal kennenzulernen.
Absolut, also diese ÖRWI-Richtlinien, die ich vorher genannt habe, die werden dazu sicherlich auch Position beziehen. Das sind für Juni dieses Jahres angekündigt.
Okay, gut. Da haben wir schon einen Zeitraum oder Zeitpunkt, wann ganz gut ein Podcast zu diesem Thema entstehen kann. Also nochmal ganz herzlichen Dank für eure Sichtweisen. Ihr habt sehr offen geredet, ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, wir sehen uns sicherlich in irgendeiner Art und Weise nochmal wieder. Und das war unser heutiger Podcast zum Thema KI und Studium.
Vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend.
Danke.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.